Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Viktoria Eglau. Herzlich willkommen. Was schenke ich? Für wen spende ich? Vielleicht fragen Sie sich das in diesen Tagen vor Weihnachten ja auch. Um das Geben und auch darum, wie wir geben und warum wir es tun, geht es in dieser neuen Ausgabe von Religionen. Ausgerechnet an einem der Hotspots des vorweihnachtlichen Konsumrausches auf dem Weihnachtsmarkt findet eine buddhistische Gehmeditation statt. Und das sagt eine Frau, die daran teilnimmt.
Ich finde das immer ein ganz großes Geschenk, gemeinsam gehen zu können. Das kommt ja dann nicht so häufig vor. Und das ist ja was, das kann ich mir nur wünschen und das können mir die anderen schenken, indem sie kommen. Aber das ist ja nichts, was ich herstellen kann im eigentlichen Sinn. Und deswegen finde ich das immer so kostbar.
Gemeinsam und achtsam unterwegs sein. Für die TeilnehmerInnen der Gehmeditation ist das ein Geschenk. Darüber berichten wir gleich. Was ist eigentlich eine Gabe und welche Rolle spielt sie in der Gesellschaft und im christlichen Glauben? Darüber wollen wir in dieser Ausgabe von Religionen mit der katholischen Theologin Veronika Hoffmann sprechen. Außerdem geht es um Chanukka, das jüdische Lichterfest. Zu Chanukka gibt es kleine Geschenke für die Kinder, oft ist es Geld. Und zur Tradition gehört, dass schon die Jüngsten einen Teil des Chanukka-Gelds spenden für wohltätige Zwecke. Schließlich schauen wir auf die Tafeln, die rund 2 Millionen bedürftige Menschen in Deutschland mit Essen versorgen. Das funktioniert, weil viele andere Menschen Lebensmittel oder Geld spenden. Aber bei aller Anerkennung, die die Tafeln verdienen, führt ihre Existenz nicht auch dazu, dass der Sozialstaat es sich zu einfach macht? Geschenke müssen nicht viel Geld kosten. Vielleicht gehören Sie ja zu denen, die gerne etwas basteln oder einen Gutschein verschenken, etwa für ein selbstgekochtes Essen oder einen Ausflug. In hektischen Zeiten kann Zeit ein großes Geschenk sein. In Berlin hat sich eine Gruppe von Buddhistinnen und Buddhisten vorgenommen, Achtsamkeit zu schenken, sich selbst und anderen. Und sie tut es dort, wo besonders viel gedrängelt und gekauft wird. Auf Shoppingmeilen und Weihnachtsmärkten. Milena Reinicke ist bei einer solchen Gehmeditation mitgelaufen.
Es klingt nach Weihnachten und von überall locken Lichter und Düfte. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin. Ein intensiver Geruch von süßer Vanille zieht herüber und ist wenige Schritte später schon wieder verweht. Dann riecht es auf einmal nach heißem Alkohol, dann nach salzigem Fett. Hier gibt es vielleicht Würstchen, dort gebrannte Mandeln, da Glühwein. Zwischen all den Ständen bewegt sich eine Gruppe von Menschen, die schweigen. Ihre Aufmerksamkeit wirkt nicht angezogen von den Gerüchen, den funkelnden Geschenken und den Leuchtreklamen an den Hochhäusern. Sie starren auch nicht auf den Boden, sondern laufen wachsam, fließen gleichsam ruhig durch das Gedränge. Sie scheinen einander nicht zu kennen und doch zusammenzugehören, sind völlig unterschiedlich alt und sehr verschieden gekleidet. Eigentlich nimmt niemand sie wahr, kein Blickkontakt, keine Irritation entsteht. Aber wo die Gruppe entlang geht, lockert sich die Menge auf, wird leiser, wirkt entspannter. Die Menschen, die dafür gesorgt haben, sind dem Aufruf vom buddhistischen Netzwerk Achtsame Wirtschaft gefolgt, das jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit öffentliche Gehmeditationen veranstaltet. Dieses Jahr an 15 verschiedenen Orten in Europa.
Zwischen dem Black Friday, also dem großen Konsumtag, und dann dem ersten Advent, wo eigentlich die Zeit der Besinnung beginnt, haben wir seit 12 Jahren die Gehmeditation unter verschiedensten Überschriften.
Kai Romhardt, Initiator der Aktion, blickt in die Runde von etwa 25 Gesichtern. Vor Beginn der Meditation haben sich alle Teilnehmenden am Treffpunkt in einem großen Kreis versammelt.
Ja, wir werden heute durch verschiedenste Lebenswelten gehen, die manchmal nur 20, 30 Meter auseinander liegen. Also wir werden den Obdachlosen begegnen, die unter der Brücke liegen. Wir werden an Prachtbauten vorbeigehen. Wir werden über Wege gehen, wo gar nichts los ist, wo uns fast niemand begegnet, über Weihnachtsmärkte. Wir werden am Ende über das Townziehen gehen und direkt am Kaufhaus des Westens vorbei, also mitten rein in den Trubel. Und die ganze Zeit üben wir eben achtsam zu gehen, Schritt für Schritt zu gehen.
Dieses Jahr ist das Thema Frieden. Frieden in der Welt und Frieden in mir. Mit einer friedlichen Geisteshaltung wollen die Meditierenden das Geschenk ihrer achtsamen Gegenwart in den Weihnachtstrubel tragen, heißt es in der Ankündigung. Dabei geht es allerdings nicht darum, auf die Menschen, die gerade konsumieren, herabzublicken. Was die Meditationsperspektive ermögliche, sei mitfühlende Verbundenheit, erklärt eine Teilnehmerin nach der Meditation.
Ich merke, dass ich ein Teil davon bin. Ne? Ich merke halt meine Begierde. Also wenn ich so Sachen sehe, zum Beispiel heiße Maronen, dann bei mir heiße Maronen.
Die Eindrücke und Impulse während des Gehens gerade sind ihr noch sehr präsent. Viel intensiver als im Alltag. Sie erinnert sich auch an die Gesichter der Menschen um sie herum.
Da war manchmal auch so ein getriebener Ausdruck, vielleicht ein Geschenk finden zu wollen oder vielleicht was Leckeres essen zu wollen. Manche sind gelassener, manche sind ein bisschen unterschiedlich. Also so wie halt Menschen sind und ich bin genau ein Teil davon.
Am Ende sei das Ziel nicht, selbst wahrgenommen zu werden, obwohl das in den Jahren zuvor häufiger passiert sei als diesmal. Eine andere Teilnehmerin erklärt, dass die Achtsamkeit, mit der die Meditierenden durch die Stadt gehen, vielmehr ein Geschenk sei, das sie einander machen in einer Zeit, die für viele von Einsamkeit und Angst geprägt sei. Angst vor der Klimakrise zum Beispiel und dieses Jahr besonders vor Krieg.
Ich finde das immer ein ganz großes Geschenk, gemeinsam gehen zu können. Das kommt ja dann nicht so häufig vor und in so einem Außenbereich sowieso nicht so häufig. Und das ist ja was, das kann ich mir nur wünschen und das können mir die anderen schenken, indem sie kommen und mit mir zusammen gehen. Aber das ist ja nichts, was ich herstellen kann im eigentlichen Sinn. Und deswegen finde ich das immer so kostbar.
Das sei das Besondere an Geschenken, sagt sie, dass man sie sich nicht selbst machen kann.
Es zeigt aber auch, dass man angewiesen ist auf andere, finde ich. Und wenn andere da aber gut mit umgehen, dann ist es eine ganz schöne Erfahrung und keine bedrohliche Erfahrung, sondern wirklich eine bestärkende Erfahrung. Und die kann man eigentlich mit so wenig herstellen und teilen. Und also eben, dass es auch nicht mit Konsum verbunden ist. Wir mussten nicht zusammen irgendwas kaufen und trinken oder irgendwas kaufen und essen.
Jan? Mitglied des Netzwerks Achtsame Wirtschaft, sieht darin die Grundidee des Projekts.
Sich gegenseitig Achtsamkeit, Aufmerksamkeit mit kleinen Gesten zuzuhören, einfach zu schenken. Das verbindet an sich das ganze Netzwerk Achtsame Wirtschaft. Dieses Mal war eigentlich das Thema sehr stark, so dieses Gehen in Frieden und den Frieden zu sein, das Verkörpern und dass das der Anfang ist, so dieser erste Schritt.
Wer den Wandel wünsche oder fordere, müsse den ersten Schritt selbst gehen. Oder in den Worten des Zen-Meisters Thich Nhat Hanh, in dessen Tradition das Netzwerk steht, es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg.
Atmen statt drängeln, Achtsamkeit schenken und selbst empfangen bei einer buddhistischen Gehmeditation in Berlin. Gabentisch, Gottesgabe, eine milde Gabe. Der Begriff der Gabe weckt eine Reihe von Assoziationen. Ich denke an Schenken, an Wohltätigkeit und ja auch an Austausch. Gabe und Gegengabe. Was die Gabe im Verhältnis zwischen den Menschen bedeutet, aber auch im christlichen Glauben, darüber möchte ich jetzt mit der katholischen Theologin Veronika Hoffmann sprechen. Sie ist Professorin für Dogmatik am Departement für Glaubens- und Religionswissenschaft der Universität Freiburg in der Schweiz. Frau Hoffmann, was verstehen Sie unter einer Gabe?
Ja, die Gabe ist in der Tat ein ganz vielschichtiges Ding. Also unsere wechselseitigen Weihnachtsgeschenke kann man als Gaben bezeichnen, man kann Spenden als Gaben bezeichnen und das sind eben doch schon verschiedene Sachen. Manchmal ist noch nicht mal zwischen denen das geschieht, eindeutig, ob es sich um eine Gabe handelt oder nicht. Also wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass Gabe nicht gleich Gabe ist. Dass zum Beispiel die Frage ist, ist es wie bei einer Spende eher etwas, was ich jemandem gebe und er empfängt und damit ist es fertig? Oder ist es eher wie in unseren Weihnachtsgeschenkpraktiken ein Hin und Her? Wer sind die beiden, die sich da wechselseitig etwas geben? Was soll mit der Gabe bewirkt werden? Das kann durchaus unterschiedlich sein.
Wie unterscheiden Sie denn das Schenken vom Spenden?
Also wenn man es ein bisschen einfach machen will, könnte man sagen, ein Schenken ist eher eine wechselseitige Praktik, manchmal zeitversetzt, beispielsweise ich lade jemanden zum Kaffeetrinken ein und später lädt sie mich zurück ein, aber im Prinzip wechselseitig, während eine Spende in der Regel ein einseitiger Akt ist. Derjenige, der von mir eine Spende bekommt, reagiert nicht zurück. Das hat auch damit zu tun, dass die beiden Praktiken verschiedene Bedeutungen haben. Das sieht man oft daran, was gegeben wird. Wenn ich spende, spende ich Geld, damit derjenige sich etwas zu essen kaufen kann, oder ich spende eine warme Winterdecke. Also es geht um nützliche Gegenstände, die einen Lot lindern sollen. Während wenn wir schenken im Kontext von Geburtstag oder Weihnachten beispielsweise, dann sind sehr oft die nützlichen Geschenke eher etwas verpönt. Wir schenken nicht Brot, damit jemand satt wird, sondern wir schenken Pralinen. Wir schenken nicht einen Wintermantel, sondern wir schenken Schmuck. Hier geht es vielmehr darum, dass eine Beziehung mit diesem Geschenk ausgedrückt und aufrechterhalten werden soll. Es geht vielmehr darum, dass ich mit dem anderen in Beziehung bleibe, nicht dass die Spende ein konkretes Problem löst. Man kann dann schon Stellen sehen, wo das ein wenig ineinander übergeht. Beispielsweise, wenn Sie eine Kinderpatenschaft haben und einem Kind regelmäßig etwas spenden und das Ihnen dann aber Dankeschönbriefe schreibt, da wird so ein bisschen wie eine Beziehung mit aufgebaut, obwohl es ja eigentlich wesentlich darum geht, dass das Kind Geld zum Leben und zum Beispiel für seinen Schulunterricht hat. Aber ich denke, hier sieht man auch, was das Problem bei solchen Spenden sein kann und warum das manchmal gemacht wird. Die reine einseitige Spende heißt für denjenigen, der empfängt, auch, er ist irgendwie klein. Er wird von dieser Spende möglicherweise auch klein gemacht, weil er nicht reagieren kann, weil er der Arme ist, der etwas erhält. Das heißt, eine solche Rückgabe, und auch wenn sie ganz symbolisch ist, wie in dem Dankeschönbrief eines Kindes, kann auch dazu beitragen, die Würde des Empfängers zu wahren.
Gibt es denn überhaupt so etwas wie eine reine Gabe, also ohne jegliche Erwartung, etwas zurückzubekommen?
Ich würde vermuten, wahrscheinlich nicht. Vielleicht, wenn es tatsächlich um eine ganz reine Hilfeleistung geht, die man möglicherweise auch anonym gibt. Ich würde aber auch zurückfragen wollen, ob es eine solche reine Gabe denn überhaupt geben sollte. Jedenfalls dann, wenn es um Beziehungspflege geht, also um unsere wechselseitigen Gaben, dann wäre es ja ein bisschen merkwürdig, wenn ich eine Gabe geben wollte, die nur den anderen meint, aber gar nicht wünsche, dass er darauf reagiert. Ich will ja gerade, dass er mit mir in Beziehung ist. Also zumindest an dieser Stelle scheint mir diese reine Gabe ohne Erwartung einer Rückgabe gar kein Ideal zu sein. Das heißt natürlich nicht, dass die Gaben nicht ganz unterschiedlich sein können. Also wenn Eltern ihrem Kind ein Fahrrad schenken und das Kind den Eltern ein Bild malt, dann sind die beiden Gaben ökonomisch extrem unterschiedlich. Trotzdem vermute ich, dass es für die Eltern wichtig ist, dass das Kind nicht nur sagt, danke für das Fahrrad, sondern eben mit einer eigenen Gabe reagiert.
Nehmen wir nochmal das Beispiel Spenden. Also man kann ja auch spenden, um an Ansehen zu gewinnen. Man kann sogar mit einer Spende werben. Zum Beispiel ein Unternehmen. Man kann aber auch als Privatmensch spenden und sich vielleicht danach einfach zufrieden fühlen, dass man etwas abgegeben hat. Ist das dann okay aus Ihrer Sicht?
Ich sehe zunächst kein Problem. Also wir können hier natürlich eine Ambivalenz bekommen, wenn es wesentlich darum geht, dass ich mich hinterher gut fühle. Also in dem Sinn, dass ich mich zurücklehne und sage, ich habe meinen Teil getan. Also beispielsweise, wenn ich beim Fliegen meinen CO2-Abdruck durch eine Spende kompensiere, dann kann ich sagen, ja, ich bin jetzt sauber geflogen, aber wir wissen alle, dass damit die Klimakatastrophe wahrhaftig noch nicht abgewendet ist. Das heißt, wenn das gute Gewissen dazu dient, mich zu beruhigen und mich von weiterem Engagement abzuhalten und zu meinen, ich hätte jetzt genug getan für den Frieden in der Welt oder das Klima, dann ist es sicher ein Problem. Aber ansonsten würde ich wieder fragen wollen, warum es schwierig sein muss, dass ich mich hinterher gut fühle. Ich könnte auch sagen, mein moralischer Kompass ist in Ordnung. Ich fühle mich gut, weil ich etwas Gutes getan habe, und fühle mich schlecht, wenn ich etwas Schlechtes tue. Und es wäre ja auch schlimm, wenn es umgekehrt wäre.
Kann eine Gabe auch mit einer Erwartung an Gott verknüpft sein? Früher war das ja eine verbreitete Auffassung oder Hoffnung, dass in den Himmel kommt, wer den Armen hilft.
Ja, jetzt sind wir wieder bei der Vieldeutigkeit des Gabebegriffes. Also aus meiner heutigen theologischen Perspektive würde ich sagen, es hat da sicher in der Geschichte des Christentums viel ökonomische Töne gegeben. Sie haben es jetzt auch ein bisschen so formuliert, als ob man Punkte im Himmel sammeln würde. Das würde ich eindeutig zurückweisen wollen. Also wenn das Christentum von Gnade spricht, ist genau das gemeint, dass wir keine Punkte sammeln müssen, sondern dass Gott uns gratis gewissermaßen entgegenkommt. Also es ist sicher nicht so, dass ein Euro, den wir spenden, zu einem himmlischen Gut haben würde. Aber vielleicht lohnt es sich hier wieder, den Begriff der Gabe anders zu fassen und nicht so schnell zu sagen, man darf in der Gottesbeziehung über solche Formen von Wechselseitigkeit gar nicht nachdenken. Denn die Zuwendung beispielsweise zu einem Notleidenden ist ja ein Teil meiner Gottesbeziehung. Also der Evangelist Matthäus lässt den Weltenrichter sagen, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt oder Schwestern, das habt ihr mir getan. Das heißt eben, wir begegnen Gott auch im notleidenden Nächsten. Und insofern kann eine solche Gabe eine Gestalt von Beziehungspflege sein, auch mit Gott, wenn Sie so wollen.
Im Judentum und im Islam ist es ja sogar eine Pflicht, das zu teilen, was Gott dem Menschen anvertraut hat. Kennt das Christentum das auch, eine Verpflichtung zum Geben, zum Abgeben?
Ja, das gibt es im Christentum in dieser Gestalt auch. Also ich denke, das Geben für die Notleidenden ist nicht nur eine Gabe, sondern hat auch etwas mit Verantwortung zu tun. Oder wenn wir in die Genesis schauen, die Sorge für die gemeinsame Schöpfung. Vielleicht geht es da gar nicht mehr so sehr um eine Gabe, sondern nochmal ein bisschen um etwas anderes. Denn ich kann ja nur geben, was mir gehört. Aber wir lernen ja gerade, wie fragwürdig es sein kann, wenn wir mit dem Gefühl herumlaufen, dass uns die Erde gehört und dass mir ziemlich viele Ressourcen gehören, die ich verbrauchen darf. Und dann ist vielleicht für die anderen nicht genug da. Also wenn Sie sagen, das, was Gott uns anvertraut hat, dann klingt ja ein wenig mit, dass das nicht etwas ist, was zu meinem Privatbesitz geworden ist, sondern etwas, was für uns alle da sein soll. Und dann geht es gar nicht so sehr um milde Gaben. Ich gebe etwas aus meinem Besitz, sondern es geht hier fundamental um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass der Glaube, man könnte jetzt sehr pauschal sagen, wohl schon auch im Judentum und Islam und im Christentum, dass der Glaube uns dazu herausfordert, immer wieder auch auf dieser Spur der Gerechtigkeit zu bleiben, dass andere ein Recht haben, mit uns und im Guten auf dieser Welt zu leben und dass ich manchmal vielleicht etwas als Gabe deklariere, was gar keine Gabe ist, sondern worauf der andere ein Recht hat.
Über verschiedene Aspekte der Gabe und des Gebens habe ich mit der katholischen Theologin Veronika Hoffmann gesprochen, Professorin für Dogmatik an der Universität Freiburg in der Schweiz. Chanukka ist das hebräische Wort für Einweihung. Die Lichter erinnern an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem vor mehr als 2000 Jahren. Damals waren die Griechen und ihre Verbündeten von Judas Makkabäus und seinen Partisanen vertrieben worden. Im Tempel soll sich dann ein Wunder ereignet haben. Eine winzige Menge Öl ließ das Tempellicht 8 Tage brennen. Daran erinnert Chanukka, das in diesen Tagen gefeiert wird. Beim jüdischen Lichterfest wird das Schenken traditionell mit dem Spenden verknüpft. Miron Tenenberg über alte und neue Chanukka-Bräuche.
Ein Chanukka-Abend im vergangenen Jahr bei Familie Posnanski in Berlin-Mitte. Die Großeltern und Urgroßeltern sitzen am Tisch, die Kinder rennen umher und die Eltern kümmern sich noch schnell um die letzten Vorbereitungen. Zum Sonnenuntergang werden die Lichter des 8-armigen Leuchters gezündet. Und jeden Abend kommt eine Kerze mehr dazu, sodass zum Schluss am 8. Tag alle Kerzen der Chanukia hell erleuchten. Dazu singt man mit der Familie oder in der Synagoge das Lied Maos Zur. Es fasst kurz die Chanukka-Geschichte zusammen. Auch der 38-jährige Texter und Übersetzer Lev Nordstrom feiert jedes Jahr Chanukka. Er ist in einem religiös gemischten Haushalt groß geworden. Seine Mutter war jüdisch, sein Vater geprägt von der christlichen Mehrheitskultur, jedoch nicht religiös. Als Kind hat Lev Nordstrom einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Festen gespürt.
Für mich hatte Chanukka immer doch eine religiöse Tradition. Also man hat die alten Geschichten, das Wunder von Chanukka, das kannte man und das war eher so ein symbolisches Fest. Und Weihnachten war dann aber auch das Geschenkefest.
Im Wohnzimmer von Lev Nordstrom stehen für die Feiertage sowohl ein Chanukkia als auch ein kleiner Weihnachtsbaum, unter dem die Geschenke drapiert werden.
Ich glaube, inzwischen hat Weihnachten die Überhand gewonnen.
Im Grunde ist Chanukka ein kleines, ruhiges, eher schlichtes Fest im jüdischen Kalender. Man sitzt beisammen, isst traditionellerweise Kartoffelpuffer und Berliner Pfannkuchen und spielt, meist mit den Kindern, ein Kreiselspiel, Trendel oder Dreidel genannt. Geschenke stehen eigentlich nicht im Vordergrund.
Also bei mir gab es zu Chanukka auch nie Geschenke. Wenn, dann gab es natürlich ein schönes Essen oder man hat mal mit dem Dreidel um Nüsse oder wenn ich dann oft genug gefragt habe, dann auch um Geld gespielt. Aber ansonsten war Weihnachten immer mit Geschenken verbunden und ich glaube auch somit emotional stärker mit dem inneren Kind verbunden.
Für die Kinder der Familie Posnanski gibt es nach dem Essen durchaus Geschenke von den Erwachsenen.
Kindergeschenke.
Manchmal kriege ich so kleine Geschenke und auch manchmal Geld.
Manche machen es so, dass sie jeden Tag ein kleines haben oder halt jeden Tag ein bisschen Geld. Oder am ersten und oder am letzten Tag. Je nachdem, wir haben es eigentlich bis jetzt immer so gemacht, dass es am ersten und am letzten Tag was gab.
Chanukka-Geld ist das klassische Geschenk zum Lichterfest, auch bei der Familie Posnanski. Ein Teil davon wird für wohltätige Zwecke gespendet. Auch das will die Tradition so. Und sogar der 10-jährige Noam hält sich daran.
Bei uns wurde kein fester Betrag gesagt, soweit ich mich erinnern kann. Nein. Sondern, dass wir einfach was von dem Geld abgeben sollen. Irgend so, sowas wie 10, 20 Euro oder so.
Das dürfen die Kinder selbst entscheiden. Auch an wen das Geld dann geht, können sie bestimmen. Im vergangenen Jahr wollten sie etwas für den Schutz von Walen tun.
Letztes Jahr habe ich 20 Euro von abgegeben, so wie, glaube ich, alles meine Familie. Das haben wir dann für eine Walschutzorganisation gespendet.
Und diese Art des Engagements gefällt Manuel Herbert, einem Freund der Familie.
Wenn ich mir die verschiedenen Chanukka-Bräuche anschaue, dann finde ich es also toll, dass dieses Chanukka-Geld eben an die Kinder verteilt wird. Ganz einfach, um sie eben schon frühzeitig daran zu gewöhnen, dass man eben auch teilen soll und dass man sich eben auch mit anderen austauschen soll.
Auch für dieses Jahr hat der 14-jährige Bruder Benjamin bereits einen Plan.
Ich möchte dieses Jahr für Kinder spenden aus anderen Ländern, die es vielleicht nicht so gut haben wie hier, damit die auch schöne Tage haben.
Chanukka wird in vielen jüdischen Familien als Gegenstück gesehen zur allgegenwärtigen christlichen Tradition mit ihren vier Adventssonntagen, dem Adventskalender, den Weihnachtsmärkten, Weihnachtsmännern, Weihnachtsgänsen, Weihnachtsferien, Leckereien und Geschenken. Viele jüdische Eltern fühlen sich dadurch unter Druck gesetzt, den Kindern etwas Gleichwertiges zu bieten. Und weil es in Deutschland an jüdischen Produkten fehlt, werden sie erfinderisch wie Batya Ilan, die ihren Kindern jedes Jahr Chanukka-Kalender schenkt. Genauer gesagt, umgewidmete Adventskalender.
Ich denke schon, dass es sehr viel auch mit Weihnachten zu tun hat. Weil man einfach in einer christlichen Welt lebt und dass man das dann einfach übernommen hat für die Kinder, damit sie nicht traurig sind, dass sie keinen Kalender haben.
Das fordert dann auch einen gewissen kreativen Umgang, denn Chanukka fällt jedes Jahr im weltlichen Kalender auf ein anderes Datum.
Wir zählen die erste Kerze und von der ersten Kerze 24 Türchen zurück. Weil der hat ja nur 24 Türen. Haben wir uns auch schon in den einem oder anderen Jahr verzählt. Dann war der schon zu Ende und dann waren noch ein paar Tage. Oder Chanukka hat schon längst angefangen und dann konnte man noch Türchen öffnen. Ja, kann schon mal passieren.
Wie zu christlichen Festen gibt es auch zu jüdischen Feiertagen Grußkarten. Irina Bosak vertreibt zum Beispiel selbstgemachte Chanukka-Postkarten.
Also meine Postkarten sind eigentlich aus dem Wunsch entstanden, was zu haben, was ich selber schön finde. Ich wollte es nicht ganz so überladen, nicht so kitschig haben. Also es gibt ja so Produkte aus Amerika, die sehr kitschig sind, sehr glitzerig und sehr golden. Und da kann man ja die wildesten Sachen finden. Da gibt es dann eine Chanukka als Dinosaurier oder manchmal auch alberne Sachen. Und ich wollte gern ein bisschen was Schlichteres und irgendwie auch was Selbstgemachtes, fand ich wirklich eine schöne Idee. Und was aus Deutschland, was es so ja wenig gibt.
Die Postkarten gehen momentan sehr gut weg. Die Tendenz, dass Chanukka immer bunter und aufwendiger wird, ist Irina Bosak nicht entgangen. Sie sieht in der Entwicklung auch etwas Gutes.
Es gibt zum Beispiel viel mehr Bücher, wo auch die Chanukka-Geschichte erzählt wird, was man auch auf Deutsch jetzt bekommen kann. Das gab es auch lange Zeit gar nicht. Also ich kenne das aus meiner Kindheit, dass es halt hebräisch ist. Aber dass man die auf Deutsch auch kriegt, ist eher neuer. Ich habe auch das Gefühl, dass es viel mehr amerikanische Produkte gibt.
Auch Batya Ilans 17-jährige Tochter Mascha macht einen Trend aus den USA aus, der nach Deutschland herübergeschwappt ist. Dort gibt es zu Weihnachten immer häufiger überfrachtete Motivpullover mit Rentieren oder Schneemännern, die zum Fest getragen werden und durchaus extra hässlich sein dürfen.
Das ist super kitschig und da gibt es so eine Mitbewegung aus dem Jüdischen, gerade unter Jugendlichen, dass sie sich dann halt einen Pulli anziehen, wo ein Davidstern drauf ist. Aber ich würde mich das jetzt auch nicht mit einem Davidstern trauen, hier in Deutschland.
Den bunten Christmas-Hype auszuhalten, ist für manche jüdische Kinder in der Weihnachtszeit mitunter schwer, auch wenn kleinere Geschenke schon fester Bestandteil von Chanukka sind. Einige Familien versuchen gegenzusteuern und sich auf die klassischen Chanukka-Werte wie Beisammensein und Spenden zu besinnen. Andere schwimmen kreativ mit und schmücken das jüdische Lichterfest neu aus. Das kommerzielle Angebot dazu wächst jedenfalls, auch hier in Deutschland.
Chanukka-Traditionen bei jüdischen Familien in Deutschland, nicht ganz unbeeinflusst von Advents- und Weihnachtsbräuchen. Das jüdische Lichterfest geht in diesem Jahr bis zum 26. Dezember. Ohne Spenden gäbe es sie nicht, die Tafeln in Deutschland. Rund 2 Millionen Menschen, die nicht genug Geld für Essen haben, gehen jede Woche zu einer Tafel. Für einen symbolischen Preis von 1 Euro bekommen sie dort Lebensmittel. Und der Andrang wird immer größer. Mehr als ein Drittel der Tafeln muss inzwischen bedürftige Menschen abweisen. Während viele das Engagement der Tafeln begrüßen, gibt es auch Kritik. Manche glauben, ihre Existenz führe dazu, dass der Sozialstaat es sich zu leicht macht, weil er nämlich nicht dafür sorgt, dass alle in diesem Land genug zu essen haben. Michael Hollenbach hat in Gotzon bei Hannover eine Tafel besucht und mit Helfern und Empfängern gesprochen. Die Hilfsorganisation arbeitet dort mit einer evangelischen Kirchengemeinde zusammen.
Morgens um 7 in Langenhagen, einer Kleinstadt nördlich von Hannover. Zahlreiche Ehrenamtliche fahren mit Kleinlastern Lebensmittelläden an, um abzuholen, was dort vor allem an Obst und Gemüse aussortiert wurde und nun der Tafel gespendet wird. Anschließend werden die Lebensmittel in der Zentrale in Langenhagen in Tüten abgepackt, insgesamt 900. Je nach Wochentag bringen die Fahrer die Tüten zu den einzelnen Ausgabestellen in der Region. Auch in der evangelischen Kirche im Langenhagener Ortsteil Gotzhorn werden jeden Freitagvormittag Lebensmittel abgeliefert. 3 Ehrenamtliche übernehmen hier in den Räumen der Gemeinde zum Guten Hirten die Verteilung. Reinhild Nikolajewski ist eine von ihnen.
Also es ist nicht so wie im Supermarkt, dass man hier so ein Angebot aufbaut und man sucht sich's aus, sondern das sind eben fertig gepackte Tüten für Familien oder für kleine Haushalte. Das wird unterschieden.
Auch in Langenhagen und in Gotzhorn hat man im Sommer einen Aufnahmestopp verhängt. Das ist hart für die Mitarbeitenden, die dann bedürftige Menschen abweisen müssen. Die Empfänger der Hilfe sind genau registriert.
Es sind immer die gleichen und es gibt dann einmal im Jahr eine Überprüfung. Und dann müssen alle wieder ihre Scheine vorlegen für Bürgergeld demnächst oder Hartz IV oder was auch immer. Und dann sind auch Leute wieder weggefallen, aber es sind, glaube ich, 64 Tüten, ne? Die wir ja haben, 64 Familien oder Haushalte. Und das ist viel, finde ich, für so einen kleinen Ort.
Dieter Albrecht steht an den Ausgabetischen. Vor ihm hat sich eine Schlange gebildet von Kundinnen und Kunden, wie die Hilfsbedürftigen hier bewusst genannt werden.
Es gibt 2 verschiedene Sorten von Tüten, grüne und blaue. Und die grünen sind eben für größere Familien. Und dann gibt es eben noch so Zusatzsachen wie hier Gebäck, Gurken, Milch, Klobürsten. Und die werden dann eben zusätzlich noch mit dazu verteilt.
Neben der Tüte, die jede bekommt, die meisten, die hier anstehen, sind Frauen, gibt es noch Lebensmittel, die man zusätzlich mitnehmen darf.
Dann haben wir heute noch entweder Gurke, Salat, Rosenkohl, Paprika.
Keine Tomaten
mehr, sind alle.
Allerdings darf jeder und jede nur eine weitere Ware mitnehmen.
Nee, also entweder oder, alles geht nicht. Sorry.
Manche sind schon sehr früh hier. Sie werden dann von Helferinnen der evangelischen Gemeinde empfangen und mit Kaffee und Kuchen versorgt. Zu den Frühaufstehern gehört auch Heidi Morgenstern. Sie sitzt in ihrem Rollstuhl mitten im Saal und ist so etwas wie der Ruhepol hier. Sie teilt die Wartenummern aus.
Ich kriege Grundsicherungsrente und das reicht vorne und hinten nicht. Ich muss rechnen, ich habe manchmal nur bis zu 50 Euro im Monat zur Verfügung, weil ich muss ja Strom selber bezahlen, Versicherung selber bezahlen, weil ich muss auch Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Internetanschluss und alles. Ich habe jetzt schon vieles gekündigt, weil ich nicht mehr mir das leisten kann. Meine Abo von der neuen Presse habe ich jetzt gekündigt. Giga-TV-Box werde ich kündigen, wenn der Vertrag ausläuft. Von meinem Handy, das werde ich auch kündigen. Also da fehlt das vorne und hinten.
Neben ihr steht eine Frau Mitte 50, die ihren Namen lieber nicht nennen möchte. Sie kommt seit 3 Jahren zur Tafel.
Weil eben diese Lebensmittelpreise sehr hoch sind. Und ich habe ja auch so eine Kind, der Diabetiker ist. Auch so muss ich Spezialsachen, ne? Gerade so frische Sachen, Gemüse, die sind so schwer zu besorgen. Also für mich, die ich nicht arbeite, ja, hauptsächlich ist das der Grund. Zu wenig Geld.
Weihnachten kriegen wir ja hier eine Weihnachtstüte, wie ich immer sage. Die kommt zusätzlich zu der Tüte. Also helfen tut das schon. Ist bloß ein bisschen einseitig gefüllt, die Tüten. Dass immer das Gleiche ein bisschen drin ist.
Ab jetzt ist es wirklich viel teurer, ne? Da hat man Zukunftsängste, ne? Ob ich schaffe, überhaupt in dieser Wohnung zu bleiben, die Miete zu bezahlen können, möchte nicht irgendwie auf die Straße landen.
Die Tafel ist eine nichtkirchliche Organisation, die aber vor Ort häufig mit Kirchengemeinden wie der zum Guten Hirten kooperiert. Reinhild Nikolajewski erläutert, warum sie hier hilft.
Weil ich finde, dass das eine traurige Sache ist in so einem reichen Land, dass es das nötig hat, Menschen über Spenden zu versorgen. Aber ja, ich finde, das ist ein gutes Ehrenamt.
Diesem Wunsch von Menschen kann ich gut nachvollziehen, dass sie sagen, da sind Leute, die haben ja nicht genug Geld, deshalb müssen wir denen helfen. Das ist natürlich, dass man jemandem helfen will und dass das eine Barmherzigkeit ist und das ist ja auch schön.
Michaela Hofmann ist zuständig für Armutsfragen im Caritasverband des Erzbistums Köln.
Hier in diesem Kontext ist es aber so, dass sich das verfestigt hat und es eine eigene Struktur schon hat und auch eben halt von Jobcentern, von Kommunen, Menschen gesagt wird, naja, wenn du noch kein Essen hast, dann geh doch zu den Tafeln. Und damit rutschen die Tafeln automatisch, ja, sag ich mal, dass sie eigentlich zu einem Teil von Armutsbekämpfung werden. Und sie sind eigentlich nur eine Mildtätigkeit. Also ich sehe das als ein Armutszeugnis auch unseres Sozialstaates an, weil einfach damit sehr deutlich wird, dass Menschen nicht genügend Geld im Portemonnaie haben.
Die Regelsätze seien viel zu gering und das gelte auch für das künftige Bürgergeld.
Und hätte man da einen realistischen Regelsatz, dann müssten viel, viel weniger Menschen eben halt zur Tafel gehen, müssten sich nicht anstellen und würden nicht so beschämt.
Doch Michaela Hofmann weiß, dass die kirchlichen Hilfsdienste wie Caritas und Diakonie in einem Dilemma stecken.
Denn der Auftrag von Caritas und Diakonie ist ja auch eben halt, Menschen zu helfen in Not. Aber zu so einer Not und zu so einer Hilfe gehört ja auch, dass man Gerechtigkeit einfordert. Und das wird häufig dann vergessen.
Dieses Problem sehen auch Mitarbeitende der Tafel wie Reinhild Nikolajewski.
Da müsste man vielleicht mal grundsätzlich über Verschiedenes nachdenken, warum Leute immer reicher werden und andere immer ärmer. Das ist eine politische Frage, die sicher auch nicht leicht durchzusetzen ist, weil die Armen haben keine Lobby. Die reichen schon.
Sie befürchtet, dass der Andrang bei den Tafeln in den kommenden Jahren eher noch größer werde.
Weil es eben auch einfach immer mehr Alte geben wird und die Versorgung mit den Renten entsprechend geringer, sodass gerade auch viele alte Frauen, die eben auch Jahre nichts eingezahlt haben, die Kinder großgezogen haben oder was auch immer, oder eben traditionell werden Frauen ja immer noch schlechter bezahlt als Männer, einfach wenig verdient haben, die werden sicherlich irgendwann so arm sein, dass sie auch auf sowas angewiesen sind.
Hunger in der Überflussgesellschaft, Armut, die zunimmt in Deutschland. Im vergangenen Jahr erreichte die Armutsquote einen traurigen Höchststand, 16,6% laut Paritätischem Armutsbericht 2022. Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur über das Schenken, das Spenden, kurz das Geben. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.